Lob und Dank sei dem Herrn. Ich musste an den Chorus des Liedes denken. Stürme brausen. Und wie geht's weiter? Winde wehen, ja. Ja. Es ist uns lieber, wenn Winde wehen, als wenn Stürme brausen. Wir sind dankbar, dass wir hier sein können, um anzubeten. Es gibt ja auf Erden so viel Not. Und wenn wir dann die Not alle hören und lesen, vergessen wir fast unsere eigene. Ja, darüber vergessen wir dann fast unsere eigene. Hier ein Brief aus Kassel. In eine Familie, grüner Star, grauer Star, große Not. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass wir es nicht mehr ertragen können, es sei denn, Gott kommt zu seinem Recht. Wir leben weit unter unserem geistlichen Niveau, weit unter all unseren Vorrechten, die Gott uns durch Christus geschenkt hat. Und ich hoffe, dass Gott unseren Glauben stärkt, unseren Mut, unsere Gewissheit und alles, was dazugehört. Dass wir nicht zaghaft zuschauen, wie die Dinge sind und schweren Herzens weitergehen, sondern die Gnade haben, dem Herrn zu vertrauen, ihn bei seinem Wort zu nehmen und einfach im Glauben zu fordern, ja, zu fordern. Wir dürfen fordern, das haben wir in der Predigt sehr deutlich gehört von Bruder Brenhem über das Zeichen. Wenn Gott mit uns ist und wie es damals bei dem Volke Israel war, das Lamm war geschlachtet und damit war allem Genüge getan. Es war keine Unruhe mehr im Hause, draußen ja, bei den Ägyptern auch und bei allen anderen. Aber da, wo das Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen worden war, da war keine Unruhe, da war Glauben, da war Gewissheit. Die Leute setzten sich und aßen und dankten dem Herrn, machten sich aber bereit, aufzubrechen, weil die Stunde der Befreiung gekommen war. Mit dem Augenblick, mit derselben Nacht, als das Lamm geschlachtet war, kam der Auszug, die Befreiung, die Wende, das Heil, der Sieg, der Segen. Alles wurde offenbar in der Nacht, in der das Lamm in den Häusern geschlachtet worden war. Bis dahin verhandelte Mose mit Pharao einmal und noch einmal und noch einmal und immer wieder, und es kamen Plagen verschiedener Art, aber keine Befreiung, keine Herausführung. Wasser wurde zu Blut, und ihr kennt ja all die 10 verschiedenen Plagen. Nichts geschah. Ja, natürlich, die Wunder und Zeichen geschahen, aber erst, als das Lamm geschlachtet wurde, das, was Gott gefordert hatte, geschah. Das Blut wurde an die Pfosten gestrichen. Der Würgeengel musste vorbeiziehen. Er hatte kein Recht, an diejenigen heranzukommen, die Gott gehorsam waren. Und ihr merkt ganz genau, nicht tu dies, tu das, sondern das Lamm, das Blut des Lammes. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass wir unter dem Schutz des Blutes des Lammes stehen. Satan darf uns nicht länger antasten. Ein Mensch, der sich bewusst in der Gegenwart Gottes, im Gehorsam zu seinem Wort, unter das Blut des Lammes im Glauben stellt. An dem hat der Feind sein Anrecht verloren. Er kann wüten und auch die ganze Hölle loslassen, aber er kann keinen Schaden an unserer Seele anrichten, weil das Blut des Lammes geflossen und wir erlöst worden sind. Ich meine, dass wir all diese Nöte, und es waren noch einige, die ich im Moment nicht direkt im Griff habe, aber es waren noch Fürbitten. Ja, eine Schwester hat noch angerufen, und wir haben den Leuten ja gesagt, dass wir beten werden. Warum tun wir es nicht jetzt? Und lesen erst ein Wort, damit wir unseren Glauben, der zum Gebet gehört, denn ein Gebet ohne Glauben besteht nur aus Worten. Ein Gebet ohne Glauben besteht nur aus Worten. Ein Gebet im Glauben besteht aus Kraft Gottes, die frei wird, die wirksam wird, die offenbar wird, weil wir glauben. Also beten und glauben. Dazu ist sicherlich, ich hatte es ja nicht vor, aber es ist mir so, es doch zu lesen, da werden wir mit Markus, dem 11. Kapitel, immer noch sehr zufrieden sein können. Von Vers 22, Jesus gab ihnen zur Antwort, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu dem Berge dort sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er ausspricht, in Erfüllung geht, dem wird es auch erfüllt werden. Darum sage ich euch, bei allem, was ihr im Gebet erbittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Wir haben diese Worte schon oft gehört, aber haben wir sie verstanden? Haben wir die Gnade gehabt, danach zu handeln, zu glauben, dass das, was wir von Gott erbitten, dass es uns aus Gnaden schon geschenkt worden ist. Mit anderen Worten, dass wir Erhörung gefunden haben und dass Gott schon geantwortet hat. Dadurch wird er geehrt und verherrlicht, indem er sein Wort bestätigen kann. Wir wollen dieses Wort im Herzen und vor Augen, all die Fürbitten dem Herrn jetzt gemeinsam bringen. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht, o Gott. Wir stellen uns auf den Glaubensboden, auf den Siegesboden von Golgatha. Treuer Herr, du hast uns dein Wort geschenkt. Du hast deiner Gemeinde am Anfang alles gegeben, die ganze Fülle, die ganze Kraft, alle Gaben, alle Früchte, alle Segnungen. Es mangelte an nichts. Wir haben von der Wiedererstattung gehört. Herr, jedem Mangel muss abgeholfen werden. Ach, treuer Gott, wir kommen jetzt, wie wir sind, und bringen dir all diese Menschen, unsere Brüder und unsere Schwestern, nah und fern. Sie haben geschrieben, sie haben angerufen, sie haben's persönlich gesagt und warten darauf, dass heute Abend eine Antwort vom Himmel herabkommt. O treuer Gott, wir glauben, dass du da bist. Wir glauben, dass du hörst. Wir glauben, dass du antwortest. Und wir bringen dir all diese Fürbitten und alle Gebetsanliegen. Treuer Herr, schenk uns jetzt den Glauben, es anzunehmen, dass du es gewährt hast, erhört hast, geheilt hast, gerettet hast, befreit hast. Ach, treuer Herr, besonders gedenken wir unserer Schwester in ihrer Not. Treuer Gott, da genügt kein Mitgefühl. Herr, da möchten wir, dass deine Kraft offenbar wird, dass die Macht Satans gebrochen, dass sie befreit, dass sie gesegnet und völlig geheilt wird. Ach, treuer Gott, dir sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Herr, schaffe eine solche Glaubensatmosphäre, mein Gott, dass wir wie aus einem Munde zu dir beten und dir glauben, dass du antwortest. Halleluja, deinem wunderbaren Namen. Treuer Gott, wir danken dir, dass du uns erhört hast. Wir danken dir, dass du geantwortet hast. Geliebter Herr, du hast deinen mächtigen Arm ausgestreckt und hast den Glauben derer, die um Gebet baten, und unseren Glauben vor deinen Thron kommen lassen, mitsamt unseren Gebeten, hast uns Gnade finden lassen vor deinem Angesicht. Ach, teures Gotteslamm, wir stellen uns unter den Schutz des Blutes. Treuer Herr, wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass wir dein Eigentum sein dürfen. Herr, wir möchten uns bereit machen, aufzubrechen, auszuziehen, um deine Wunder und Zeichen zu sehen. Ach Herr, schenk uns das, was wir benötigen, damit du verherrlicht wirst und all unsere Mangel abgeholfen werden kann. Danken wollen wir dir dafür, dass wir uns nichts vorgemacht haben, kein fremdes Feuer auf den Altar gebracht. Treuer Gott, wir möchten dich wirken sehen, dein Wort bestätigen sehen, deine Verheißungen einlösen. Herr, wandle du als der Lebendige, als der Auferstandene mitten unter deinem Volke. Du kennst auch die Nöte in unserer Mitte, alle Gebetsanliegen. Ach Herr, wie lange wollen wir zögern, dich beim Wort zu nehmen? Wie lange wollen wir abseits stehen und zuschauen, was der Feind tut? Herr, schenk uns die Gnade, in Kürze zu sehen, dass du deinem Volke gnädig bist und dich mitten unter ihnen offenbarst, dir, dem allmächtigen Gott, der durch Jesus Christus unser Vater geworden ist. Dir sei Dank, Preis, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. 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 Lob und Dank sei dem Herrn. Mir wurde ein Zettel gereicht, als ich schon vorne saß. Und hier wird die Bitte ausgedrückt, könntest du heute Abend über das Thema sprechen, das Auftreten des Widersachers vor dem Kommen des Herrn, 2. Thessalonicher 2. Das ist natürlich möglich. Es ist eins der schwersten Themen, eins der wichtigsten, eins der aktuellsten Themen, die wir überhaupt haben oder durchnehmen können. Ich hoffe nur, dass alle etwas davon haben werden, denn im Grunde genommen gibt es lehrmäßige Themen, es gibt prophetische Themen, evangelistische, man kann Gleichnisse betrachten und durchnehmen. Aber die Frage ist immer, wovon haben wir als Kinder Gottes am meisten? Den Ungläubigen muss ein evangelistisches Wort gebracht werden. Belehrung ist das Rückgrat einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde keine biblische Belehrung hat, dann hat sie keinen Stand. Sie hat keine Festigkeit. Es gehört einfach dazu. Und dann der prophetische Aspekt gehört natürlich auch dazu. Wer das prophetische Wort oder die Einsicht darin nicht hat, der hat keine Übersicht. Der weiß nicht, was Gott in seinem Plan vorhat und besonders keine Orientierung für diese Zeit. Ehe wir nun in das Wort Gottes hineingehen, sicher nur kurz, und dann wollen wir beten. Und wir wollen so beten, dass viele beten können, dass jeder zunächst nur das sagt, was ihn besonders bewegt, ohne Einleitung, ohne Ausleitung, weil das ja ein Gottesdienst ist. Im Kämmerlein kann jeder beten mit Ein- und Ausleitung, wie es gerade einem jeden geschenkt wird. Aber ich habe den Eindruck, in einer Gebetsstunde sollten möglichst viele beten können, auch Schwestern beten können. Wir haben ja sonst in den Versammlungen kaum die Möglichkeit. Und wann soll Gott zu seinem Recht kommen? Wann soll er sich offenbaren? Glaubt es mir, er offenbart sich da, wo sein Wort ist, im Glauben gehört wird, aber auch da, wo Menschen ihm danken, von Herzen danken, dass er mit uns redet und uns schenkt, was er verheißen hat. Nun werden wir doch eine kurze Betrachtung haben. Ihr wisst, ich habe es vor, und ich glaube, dass es im Willen Gottes ist, beides über Christus zu schreiben, wer er ist, und über den Antichristen, wer er ist. Und ich habe es schon immer wieder gesagt, diese beiden Dinge, so gegensätzlich sie auch sind und so grundverschieden sie auch sind, wer den Antichristen erkennen will, muss Christus erkannt haben. Wer da ratet, ratet da. Wer da im Dunkeln ist, ist da im Dunkeln. Beides ist voneinander absolut getrennt, wie Tag und Nacht, Himmel und Hölle. Aber wer das eine nicht sieht, wird das andere nicht sehen können. Und ich werde es nachweisen, der Ursprung Christi geht auf Gott zurück. Und ich werde es nachweisen, der Ursprung des Antichristen geht auf Satan zurück. Das, die Antwort, bleibt uns Gottes Wort nicht schuldig. Die brauche ich nicht zu suchen, die ist hier. Und ich kann euch aus dem Propheten vorlesen, dass Luzifer schon so schön dekoriert war, wie der Antichrist es heute ist. Mit Edelsteinen, mit Gold und mit allem drum und dran. Habt ihr es gelesen? Es steht, im Worte Gottes, dass Luzifer schon im Garten Eden so mit der vollen Schönheit dekoriert war, wie wir es jetzt beim Antichristen sehen. Aber es geht ja hier um 2. Thessalonicher 2 und keiner hat öfters auf diese Bibelstelle in Verbindung mit dem Antichristen hingewiesen wie Martin Luther. Es ist erstaunlich, ob im Propheten Daniel, wo immer er irgendein Wort fand, er hat die Brücke geschlagen und hat immer wieder die Spuren des Antichristen entdeckt und nicht nur das, sondern hat sie tatsächlich aufgedeckt. Wir leben ja in einer Zeit, wo alles miteinander verbunden werden soll. Aber der Prophet Amos ist es wohl, der fragt, wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie stimmen überein. Und das Wort Gottes sagt, wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat Licht und Finsternis gemeinsam? Was hat Gottesdienst und Götzendienst? Das beides schließt sich aus. Aber das werden wir mit Gottes Hilfe noch gesondert betrachten. Was in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, für wen es genau wichtig sein sollte, so plötzlich, aber wie dem auch sei, hier steht einiges geschrieben. Hier steht vom Tag des Herrn in 2. Thessalonicher 2 und mit unserer Vereinigung zu ihm oder mit ihm und dann auch von dem Antichristen und von dem Mann der Sünde, der Gesetzlosigkeit. Aber es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen. Lesen wir den ersten Vers. Wir richten aber in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Aus diesem Wort geht eindeutig und klar hervor, dass dieses Wort an Menschen gerichtet ist, die vor der Entrückung auf Erden leben werden. Haben wir das registriert? Hier geht es darum, ich lese noch einmal, wir richten aber in Betreff der Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm oder Entrückung zu ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Ihr müsst dieses Wort in Verbindung mit 1. Thessalonicher 4 sehen und dann auch 5. Es geht ja dann sofort weiter in den 2. Thessalonicher. Vers 17, darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereint sein. So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Hier im 1. Thessalonicher 4 wird die Reihenfolge, wie es aufeinander geschehen wird, geschildert, bis wir eine Begegnung mit dem Herrn in der Luft haben werden. Dann beginnt es in Kapitel 5, was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir wollen darauf gar nicht weiter eingehen, nur weil es hier vom Tag des Herrn noch einmal die Rede ist und vorher von der Entrückung ist, so wollen wir das doch jetzt ein wenig der Reihenfolge nach ordnen. Oder es ist ja schon geordnet. In Vers 2 heißt es, lasst euch nicht leicht hin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Wir alle wissen ja, was der Tag des Herrn ist. Der Tag des Herrn beginnt mit dem Moment, wo die Braut des Lammes von dieser Erde genommen wird. Und der Tag des Herrn beinhaltet die große Drangsalzeit, die Zornschalengerichte, die Posaunengerichte und alles, was in dem Zeitraum zwischen Entrückung und Aufrichtung des tausendjährigen Reiches liegt, das ist eben darin einzuordnen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch das beherzigt wird. Lasst euch nicht aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen. Wie viele sind in den letzten Jahren in schlimme Aufregung versetzt worden? Der Tag des Herrn ist da und Christus ist gekommen und bis dann und dann und es ist alles wieder vorbei und immer wieder neue Aufregungen in allen Landen, nicht nur hier. Nein, niemand braucht sich in Aufregung versetzen zu lassen, weder durch eine Geistesoffenbarung, noch durch irgendeine Äußerung oder irgendeinen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. In Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein, der Sohn des Verderbens, der Widersache, der sich über alles erhöht, was Gott oder den Gottesdienst betrifft oder anbetungswürdig ist oder heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. Darüber braucht man keine besondere Offenbarung. Es gibt nur einen Menschen auf Erden, der sich über alles erhöht. Nur einen, der sagt, die Stimme Gottes auf Erden zu sein. Nur einer, der behauptet, Stellvertreter Jesu Christi zu sein. Nur einer, der behauptet, Sünden vergeben zu können, den Lebenden und den Toten. Wer aber wird seine vergeben? Nicht? Und die Dinge sind ja so klar beschrieben, dass man gar nicht rätseln braucht. Und Paulus schreibt an die Korinther, wenn das Evangelium, das wir verkündigen, verborgen ist, dann denen, die verloren gehen. Denen, die runtergehen, bleibt's verborgen. Aber denen, die raufgehen, wird's geoffenbart. Das kann nicht anders sein. Wenn Christus in uns ist, Dann wird uns der Antichrist gezeigt. Das ist solch ein Gegensatz. Und wir möchten da nicht ausholen in irgendeinem Schlag, sondern wissen, es ist der Geist Gottes in uns. Wir möchten allen Leuten das Beste wünschen. Wenn es Menschen gibt, die meinen, dass auch der Teufel noch selig würde, wenn Gott ihn dazu bestimmt hätte, warum nicht? Aber Gott hat ihn dazu nicht bestimmt. Und es heißt in der Bibel, dass er in den Feuersee hineingeworfen wird, dann wird er da hineingeworfen. Es ist, die Liebe Gottes ist in den Schranken des Wortes Gottes. Und die Gnade Gottes ebenfalls. Man kann nicht einfach über jedes Maß hinausgehen und meinen, man ist noch in Gott. In Gott ist man, solange man in den Schranken seines Wortes ist. Und wenn man sie überschreitet, dann ist man nicht mehr in Gott. Hier geht es um den großen Abfall. Und vergeblich wäre es, wenn wir meinen würden, das sind so die etablierten Kirchen, die vom Worte Gottes abgewichen sind. So weit brauchen wir alle gar nicht zurückgehen. Wir brauchen uns nur umzuschauen. Und dann gilt uns noch das Wort und allen anderen, die stehen geblieben sind. Wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wenn man all den Irrtum hört, der in den eigenen Reihen, und ich nenne es mit Absicht, in den eigenen Reihen ist, dann wundere ich mich nicht, und das mag wehtun. Aber als Bruder Brenim sagte, wenn die Pfingstgemeinde so weitergehen würde, noch 100 Jahre, dann wäre sie schlimmer dran wie die römische Kirche. Wenn ich dann daran denke, was alles aus dieser Botschaft gemacht wurde, an Verdrehungen, an Auslegungen, was alles ans Tageslicht befördert wurde, es ist einfach unfassbar. Wir brauchen nicht weit zu gehen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt vor der Wiederkunft des Herrn, ehe wir mit ihm vereinigt werden bei der Entrückung. Und wenn irgendjemand meint, Christus ist auf diese Erde herabgekommen und ist jetzt auf dieser Erde, ein solcher Mensch ist ein Lügner. Christus ist durch den Geist in die Gemeinde zu Pfingsten gekommen. Und in dieser Weise ist er und wirkt er auf Erden durch den Geist. Er selbst aber bleibt Mittler und Fürsprecher, bis der Letzte hereingekommen ist, und erst dann wird er den Gnadenthron verlassen. Ohne weiteres kann ich euch aus dem Buch die 7 Siegel zeigen, dass wir jetzt noch im 4. Siegel leben. Das 4. Siegel schließt das gesamte Zeitalter von Laodicea bis ans Ende mit ein. Und das 5. betrifft die Juden. Das 6. die große Trübsal nach der Entrückung. Und das 7. das Ende aller Dinge und den Übergang in das 1000-jährige Reich. So können wir es nachlesen im Siegelbuch. Also keine Unklarheiten sind notwendig, nachdem Gott Klarheit durch sein Wort geschenkt hat. Aber wenn man Dinge hört, und ich bin eigentlich nicht unter denen, die immer gern weitergeben, was man hört, aber ich muss fast lächeln, obwohl es so ernst ist, weil ich ja der Letzte bin, der gewisse Dinge erfährt. In jedem Fall habe ich doch tatsächlich zu hören bekommen, dass Bruder Brenim gesagt haben soll, ein helles Licht wird in Deutschland da aufbrechen, wo die schwarzen Tannen sind. Und ich lächel jetzt ein wenig, aber es ist wahrlich nicht zum Lachen. Was, welch ein Unsinn. Ich habe kein gutes Gedächtnis, aber eine Gnade habe ich von Gott. Ich habe die Predigt im Bruder Brenhams in den 60er Jahren voll gehört. Und ich habe sie nicht einmal gehört. Es gibt keine Predigt, die ich weniger als 3-mal gehört habe. Die meisten 5 oder mehrmal. Und wenn ich Dinge, die mir gestern gesagt worden sind, morgen nicht mehr weiß, dann kann das so sein. Aber aus den Predigten, da wage ich zu sagen, weiß ich, was gesagt wurde, weil ich gut zugehört habe. Aber stellt euch vor, mit solchen Dingen werden Leute beeinflusst, beeindruckt. Und dann kommen sie tatsächlich, wo in der Dunkelheit die Tannen schwarz sind, und dann sind sie alle zufrieden. Nein, es ist unfassbar, wie weit Menschen sich vergessen können. Seid mir nicht böse, wenn ich mir den Ausdruck jetzt doch selber behalte und nicht weitergebe, was ich über solche Menschen denke.
Es sind Verführer, es sind Betrüger, die mit dem Reiche Gottes überhaupt nichts zu tun haben. Es sind die Menschen, auf die sich das Wort Gottes bezieht, welches unser Herr selber sagte, dass alle Ärgernisse aus dem Reiche Gottes genommen werden. Eines Tages muss es soweit sein, dass alle, die ein Ärgernis im Reiche Gottes sind und damit dem Volke Gottes einen Stolperstein in den Weg legen, das kann so nicht gehen bis ans Ende. Das gäbe ein Hin und Her, und solange ein Hin und Her sein würde, wo bliebe da die Einmütigkeit im Geiste, die Verbundenheit mit Gott und untereinander? Nein, es muss etwas kommen, wodurch Gott Zeugnis ablegt, wo Wahrheit ist, und wo er ist, er wird sich ja nur mit der Wahrheit verbinden. Gott könnt ihr mit nichts anderem zusammenspannen als mit seinem Wort, mit Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und da scheiden sich alle Geister. Und wenn man so in allem Ernst die Predigten liest und auch übersetzt, und es heißt dann, wer eines der Worte Gottes nicht glaubt, der macht sich an allem schuldig, was der Herr gesagt hat. Und wie viele sind da, die nicht bereit sind zu glauben, was Gott gesagt hat, und zu glauben, dass der Herr Menschen bestimmt hat, durch die er geredet hat, und glaubt nicht, dass ich da auf mich weise. Aber mit Sicherheit glauben wir alle, dass Bruder Brenham ein Mann von Gott gesandt war. Und ich glaube aus voller Überzeugung, dass ich jedes Wort, das er gebracht hat, anhand der Heiligen Schrift richtig verstehe und lehre. Wer mich davon überführen kann, dass es nicht der Fall ist, der soll es tun, und ich würde mich von Herzen bedanken. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben, und es sollte keinem von uns darum gehen, Recht zu behalten. Nur einer behält Recht, und das ist Gott. Und Gott wird sich nie uns anschließen. Wir werden ihm Recht geben müssen, damit wir mit ihm vorwärts gehen können. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eingetreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein. Im Propheten Jesaja, Daniel, ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb aufschlagen kann, steht von dem Mann geschrieben, der darauf ausgehen wird, die Zeiten und das Gesetz zu ändern. Es müsste im Kapitel 7 stehen oder 9, wir werden es gleich haben. Wie gesagt, ich bin auf dieses Thema überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Ich werde mal in Kapitel 11 schaue ich gerade von Vers 36. Aber wir haben ja eine Bibel schon. Such doch mal das Wort aus dem Propheten Daniel, wo es heißt, er wird sich über den Gott der Götter erheben und wird darauf ausgehen, das Gesetz und die Festzeiten oder Feste abzuändern. 7, nicht? Natürlich, hier ist es ja vor mir. Daniel 7, 25. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern. Und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das bezieht sich schon auf die direkten letzten 3,5 Jahre der großen Drangsalszeit, die noch über Israel kommen wird. Aber darüber sprechen wir nicht so gern. Das Volk hat so viel gelitten. dass es uns am liebsten wäre, wenn wir sagen könnten, es kommt nichts mehr. Aber stellt euch mal vor, was hier geschrieben steht. Hier wünschte ich, dass ich jetzt die ganz alte Lutherbibel hätte. Hier in Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken. Er wird auch gegen den Gott der Götter unerhörte Riten führen und dabei Erfolg haben, bis das Maß des Zornes voll ist. Denn was beschlossen ist, kommt zur Ausführung. Auch um die Götter seiner Väter wird er sich nicht kümmern und wird weder dem Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinem anderen Gott Beachtung schenken, sondern sich über alle erheben. Ich wollte noch einen Vers mehr lesen. Im letzten Teil von Vers 38. Er wird mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien ehren. Wo haben wir Gold und Silber und Edelsteine und alles? Braucht es den Propheten Hesekiel nachzulesen? Müsste im 28. Kapitel sein, wo dem Luzifer all diese schönen Sachen eingesetzt worden sind. Hesekiel 28, Vers 12. In Eden, dem Garten Gottes, befandest du dich. Allerlei Edelsteine bedeckten deine Gewandung. Karneol, Topas, Jaspis, Chrysolith, Beryl, Onyx, Saphir, Rubin, Smaragd. Und aus Gold waren deine Einfassungen und die Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie eingesetzt. Die Beschreibung, wenn man sie vorher liest, es gibt keine bessere Beschreibung wie die in Hesekiel 28. Lest euch von Vers 1, vielleicht wird es besser sein. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyros, so hat Gott der Herr gesprochen, weil dein Sinn hoch hinaus wollte und du gesagt hast, ein Gott bin ich, einen Göttersitz bewohne ich mitten im Meer, während du doch nur ein Mensch bist und kein Gott, und weil du dich in deinem Herzen dünkest wie ein Gott. Natürlich bist du weiser als Daniel, ja, bestimmt, der Satan, und weiser bist als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Und dann, wer das weiter verfolgt und mit dem Handel, mit der Weisheit und mit allem drum und dran und dann Offenbarung 17 dazu liest, durch deinen Handel bist du reich geworden und die Könige der Erde haben mit dir gebuhlt und so weiter. So ist der Satan in den verschiedenen Königen gewesen, hat sie besessen, bis er dann in einem Mann inkarniert werden konnte. Und das ist keinem unklar, der eine Offenbarung Gottes im Herzen trägt. Wohl dem Menschen, der das Wort liest und dem es geoffenbart wird durch den Heiligen Geist. Wenn wir das so lesen und ein göttlicher Grimm über uns kommt, dann nicht, weil wir einem Menschen böse sind, nein, sondern weil so viele das Wort Gottes nicht lesen. Und wir es lesen, haben keine Offenbarung. Und das sind alle diejenigen, die nicht erkannt haben, dass Gott einen prophetischen Abschnitt für diese Zeit hat und dass das Wort Gottes nur an die Propheten geschah. Wie viele gibt es, die nicht einmal wissen, wo Gott wohnt, geschweige wie er heißt und was er will, und gehen an dem vorbei, was Gott tatsächlich geredet hat. Wer wird in dieser Zeit entfliehen? Wer wird zubereitet werden können? Menschen, die mit in die große Herde hineingehen unter irgendeinem Oberhaupt, oder diejenigen, die sich herausrufen lassen. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Heute wird gerufen, kommt herein. Ja, wohin? Wo herein? Vereinigt euch. Ja, mit wem? Mit wem? Vereinigt euch. Mit wem? Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und alle, die durch den Geist in den Leib Jesu Christi hineingetauft werden, sind dem Haupt unterordnet. Und alle, die Christus als Haupt anerkennen, müssen ein Oberhaupt doch abschütteln. Und das mit einem Ruck. Was sollen wir mit einem Oberhaupt, wenn Christus das Haupt ist? Er genügt uns voll und ganz. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer diese Antwort haben wollte. Aber nichts ist klarer als diese Bibelstelle in Verbindung mit allen anderen. Und so wie Christus viele Bezeichnungen hat, Sohn Gottes und Prophet und Menschensohn und Knecht und König und vieles, so ist es hier mit diesem Widersacher dasselbe. Er ist der Gesetzlose, er ist der Antichrist, er ist der falsche Prophet, er ist vieles. Er ist der, der sich über alles erhöht, was Gott oder Gottesdienst heißt. Aber all diese Bezeichnungen treffen immer auf die gleiche Person zu. Und wir wissen, hier steht's doch in Vers 9, ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit Satans kundgibt. Das Werk unseres Herrn war das Werk Gottes. Unser Heiland konnte sagen, nicht ich tue die Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. Hier aber ist jemand, durch den Satan wirksam ist, wohl dem Menschen, der das alles durchschauen kann. Natürlich auch durch Mächtige, durch sein Auftreten, durch Wirksamkeit Satans, durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. Nicht Bestätigung des Wortes Gottes, nicht Heilungen, da ist noch keine Heilung gewesen, möchte nicht persönlich werden, aber als vor Jahren die Königin aus Belgien dorthin fuhr, weil sie unfruchtbar war, sie ist heute noch unfruchtbar, da kann hinfahren, wer will, und wer fruchtbar wäre, der würde unfruchtbar werden. So ist es doch. Das ist für mich eine ganz ernste Sache. Gott hat nur einen göttlichen Kanal. Und das ist sein heiliges Wort. Und nur einen Geist, es ist der Heilige Geist. Und er ist immer verbunden mit dem Worte Gottes. Und alles andere, wie Wasser vom Öl abgestoßen wird, so muss alles abgestoßen werden. Und das sage ich euch. Gott hat uns dazu bestimmt, für die Wahrheit zu kämpfen. Und wenn es darum geht, unser Leben zu lassen. Und daher hat der Teufel eine so schreckliche Wut. Wenn er könnte, er würde uns ums Leben bringen, noch schneller, als Gott es bestimmt haben mag. Aber Gott wird uns die Zeit schenken, die wir brauchen, um all diese biblischen Wahrheiten ohne Rücksicht auf Verluste darzulegen, damit alle zum letzten Mal die Chance bekommen. Ich kann nicht zurücknehmen hier zum Samen der Schlange, zum Satan, zum Kain, und zeigen, wie aus der Kainslinie all diese Leute hervorkamen. Nimrod, der alle unter einem Haupt vereinigen wollte. Alle zahlten Tribut zu ihm. Und was war's? Ein Turmbau zu Babel. Gott hat die Sache angerührt und schon war sie unten. Eine Sprachenverwirrung. Sie wollten selber irgendwo hoch. Ja, wohin denn? Gott nimmt uns hinauf. Er muss zu uns kommen, damit wir durch ihn hinauf können. All diese Dinge, und dann sehen wir sie von Kain und Abel, über all die Dinge im Alten Testament, bis Jesus und Judas, und dann am Ende Christus und der Antichrist. Aber ihn wird der Herr, wenn er dann wiederkommt, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, mit dem Hauch seines Mundes schlagen, und wird ihn töten. Jawohl, so steht's geschrieben. Aber ich hoffe, dass wir genug gesagt haben, darüber und hoffe auch gleichzeitig, dass wir dankbar werden. Dankbar in unserem Herzen für die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Denn ohne diese göttliche Offenbarung bleiben wir da im Dunkeln. Wir tasten hier und tasten dort und finden weder hier noch dort. Aber durch die Gnade Gottes wird der Herr uns helfen. Das heißt hier, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Aus diesem Grunde sandte Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie die Lüge glauben müssen. Denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Und manchmal mögen mich Leute nicht ganz verstehen, aber in dem Moment, wo ich feststelle, dass eine Lehre von Rom kommt, dann ist das Ende der Lehre gekommen. Und dann muss sie mit allem Drum und Dran herausgenommen werden, mit allen Wurzeln. Da gibt's kein Dichten und Deuten mehr. Dann ist Feierabend. Und niemand kann von uns verlangen, dass wir neu mischen. Niemand kann von uns verlangen, dass wir über die göttlichen Wahrheiten und Offenbarungen hinweggehen. Dazu hat sie Gott nicht gegeben. Er hat sie dazu gegeben, dass wir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit uns frei macht und dass wir dann in dieser göttlichen Wahrheit fest gegründet werden. Das ist unser Los. Nicht nur über diese Dinge zu sprechen und zu sagen, wir haben die Botschaft. Ich sag euch die Wahrheit. Heute gibt es viele, die sagen, ja, wir glauben an die Rechtfertigung. Ja, haben sie sie erlebt? In der Zeit Luthers war Rechtfertigung keine Lehre. Es war eine Verkündigung des Wortes Gottes. Und Menschen haben sie erlebt. In den Tagen Wesleys war Heiligung kein Thema, über das gestritten wurde. Eine Verkündigung des Wortes und Menschen haben es erlebt. In der Pfingsterweckung war keine Lehre über Geistestaufe, sondern die Geistestaufe selber. Heute ist über alles Belehrung. Und wo sind die Dinge? Wo sind die Dinge selber? Darauf kommt es doch an. Meint ihr, die Rechtfertigungslehre wird mich selig machen? Oder die Heiligungslehre wird mich selig machen? Oder die Taufe über den Heiligen Geist? Nein, die Erlebnisse, die müssen wir haben. Dass die Belehrung uns dahin bringt, dass wir Gott erleben und dass wir Gott erfahren und das, was er verheißen hat, mitnehmen werden. Ich habe da gute Zuversicht zu meinem Gott. Auch wenn ich oft am Boden da niederliege und nicht weiß, wie es weitergehen soll, dennoch habe ich eine absolute Zuversicht, dass Gott sein angefangenes Werk vollenden wird. Und ich weiß, so gewiss Gott lebt, ist sein Wort in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Geist. Und für dieses Wort lebe ich und sterbe ich. Und ich hoffe, dass wir alle von Herzen glauben und wirklich mit allem aufräumen, was an Gedankengut zu Überlieferungen gehört, die nicht in der Heiligen Schrift sind. Wir müssen uns davon befreien. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und ich kann euch nachweisen, aus der Heiligen Schrift und aus der Kirchengeschichte, dass alle ihre Überlieferungen mitgenommen haben. Die Gottheit ist von einer Kirche und Freikirche bis zuletzt mitgenommen worden. Was war's? Sie haben Neues erkannt, Altes mit rübergenommen. Und so ging das immer weiter und immer weiter. Und jetzt ist Schluss. Jetzt will Gott ein total Neues unter seinem Volke. Ohne jegliche Vermischung. Reine Verkündigung, reine Erlebnisse mit Gott, so wie er sie uns in seinem Worte verheißen hat. Können wir glauben, dass Gott sich all diese Mühe nicht vergeblich gemacht hat, sondern dass Sinn und Zweck dahinter steckt, um am Ende eine Braut zu haben. Die Wort aus seinem Wort, Geist aus seinem Geist, Leben aus seinem Leben ist. Die einfach aus dem gleichen Material ist, wie er ist, damit sie zu ihm passt und ihm zugeführt werden kann an jenem Tage, wenn er wiederkommt, uns heimzuholen. Aus Gnaden werden wir dabei sein dürfen. Amen.